Ich lese den Text, der der Predigt zugrunde liegt, aus 1. Mose 2, die Verse 4b bis 17. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolacharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Vater im Himmel, hab von Herzen Dank für den wunderschönen Morgen und die Zeit, die wir haben, um uns unter deinem Wort zu versammeln. Danke, dass wir dich jederzeit ansprechen dürfen als unseren Vater, der uns liebt und der für uns sorgt und einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns und für eine ganze Schöpfung und Welt. Und hab Dank, Vater, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit dieser Plan realisiert werden kann und dass du uns, die wir deine Kinder sind, auch dazu gebrauchen möchtest. Schenke uns nun das richtige Hinhören auf dein Wort, dass wir deine Gedanken denken können, dein Wesen begreifen, deinen Plan begreifen. Ich möchte dich bitten für Rainer Wirtz, dass du ihm Freimütigkeit und Vollmacht gibst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben willst. Ich möchte dich bitten für unsere Kinder und Jugendlichen, die sich parallel treffen in den verschiedenen Gruppen, dass du auch ihnen begegnest. Ich möchte dir unsere Alten und Kranken hinlegen, die nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen können, auch die, die den Gottesdienst im Internet oder auf Tonträgern verfolgen. Segne du sie und begegne du auch ihnen. Danke, Vater, für den reichen Segen, den wir von dir empfangen dürfen, jeden Tag neu, aus deinem Wort und aus deiner Güte und Gnade. Hab jetzt auch Dank für deine Gegenwart. Amen.
Der Traum vom Paradies ist so alt wie die Menschheit. Das Paradies auf Erden, der Garten Eden. Und hat sie irgendwie auch ins kollektive Gedächtnis der Menschheit hineingegraben. Es gibt eigentlich in fast jeder Kultur irgendwelche Paradiesvorstellungen. Viele denken an ein Leben ohne Krankheit und Tod, Familienglück, wunderschöne Natur, ein gesundes, sorgenfreies Dasein. So ein bisschen wie im Märchen Hans im Glück, wo einem ja die gebratenen Tauben in den geöffneten Mund fliegen. Und viele verbinden natürlich mit dem Paradies und den Vorstellungen über das Paradies ein sorgenfreies, arbeitsfreies Leben. Und heute wollen wir mal gucken, was die Bibel eigentlich von diesem Garten Eden sagt. Heute wollen wir schauen, wie die biblische Vorstellung von diesem Garten ist, der uns im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose berichtet wird. Wir sind im siebten Teil unserer Urgeschichte. Wir haben das Schöpfungswerk letztes Mal abgeschlossen, also nicht wir, wir haben es textlich bearbeitet und wir haben gesehen, dass wir hier an einer Schnittstelle angelangt sind und dass Gott 6 Tage geschaffen hat und dass am siebten Tag ein besonderer, ein spezieller Tag war, ein Tag der Ruhe, den der Herr gesegnet und geheiligt hat, aber dass dieser Tag eigentlich nie endet. Nicht Gott hört nicht auf, irgendetwas zu tun. Er hört nur mit dem sechsten Tag auf, Neues zu schaffen. Der siebte ewige Gottestag ist der Tag des Heilswirkens Gottes, bis alles vollendet ist, bis alles in die Ruhe Gottes hineingeführt ist. Und das Schöne und das Wunderbare ist, auch was, wie der siebte Tag beschrieben ist, und wir haben das letzte Woche ja gesehen, wie Gott aus einer souveränen Ruhe heraus seine Geschichte lenkt, leitet und zum Ziel führt. Also gerade war es ein bisschen unruhig, weil ich habe das Programm nicht gefunden. Irgendwo dachte ich dann noch, ich habe es zu Hause vergessen, wieder runtergeflitzt und in meiner Gewichtsklasse schnell mal eben runterflitzen und wieder hochflitzen. Das ist schon eine Leistung, ja. Und deswegen war ein bisschen Unruhe. Aber das kennt Gott nicht. Er hat aus der Ruhe heraus, Gott ist nicht in Not. Auch wenn sich die Dinge auf der Welt überschlagen, Gott ist nicht in Not. Gott ist in einer Ruhe, aber nicht in einer schläfrigen Ruhe, sondern in einer Liebesruhe, in einer aktiven, angespannten Ruhe, die Dinge so zu gestalten und so zu lenken, wie es ihm gefällt. Und das ist auch tröstlich fürs eigene Leben und auch, wenn wir an Israel denken, an den Nahen Osten und überhaupt, wenn wir an die ganze Welt denken, dass da einer sitzt, der über allem steht, souverän auf dem Thron, und dass er die Dinge lenkt und leitet, wie es ihm gefällt. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, also eigentlich schon zu den weiteren Versen im zweiten Kapitel. Und manche haben ja gemeint, jetzt kommt angeblich so ein Art zweiter Schöpfungsbericht. Der Garten Eden. Viele denken natürlich, aber hier muss doch Paradies heißen. Aber der Begriff Paradies aus dem Altiranischen meint eigentlich einen geschützten, gehegten Bereich. Der kommt im hebräischen Text nicht vor. Im hebräischen Text wird vom Gan Eden, vom Garten Eden gesprochen. Der Begriff Paradies stammt eigentlich aus der griechischen Übersetzung, aus der Septuaginta. Dort taucht dieses Wort Paradies auf. In Kapitel 2 wird Eden beschrieben und in Kapitel 3 wird der Mensch daraus vertrieben. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir hier auch einen Wechsel in dem Gottesnamen haben, den die Heilige Schrift verwendet. Gott hat ja verschiedene Namen und bis 2,4, also im ganzen Schöpfungswerk, verwendet die Heilige Schrift den Begriff Elohim. Elohim, das ist der Gott, der schafft. Das ist der Gott, der alles in seiner Hand hält. Das ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der als Ganzes am Werk ist. Und jetzt taucht mit dem Vers 5, also mit unserem Text, das heilige Tetragrammaton, weil es im Hebräischen einfach vier Buchstaben sind, Tetragrammaton, vier Buchstaben, Name auf der allerheiligste Name, Yahweh, oder wir wissen gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Und es ist interessant, Yahweh ist der, der in Beziehung zum Menschen tritt. Also, und da haben wir wieder das, was wir schon letztes Mal festgestellt haben, die Bibel lehrt nicht einen Gott, der die Dinge geschaffen hat und der dann weit, weit weg ist. Und der mit den Menschen und den Geschöpfen nicht viel zu tun hat, sondern die Bibel lehrt, und das fängt jetzt hier gleich an, einen Gott, der in Beziehung zu seiner Welt tritt. Einen Gott, der Beziehung will. Einen Gott der Begegnung. Einen Gott der Beziehung. Einen Gott, der auf den Menschen ausgerichtet ist. Und die menschliche Bestimmung, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, bedeutet eigentlich auch auf Gott ausgerichtet zu sein. Wirklicher Mensch ist der Mensch nur mit der Beziehung zu Gott. Das ist nach der Schrift Menschsein, in Gemeinschaft und im Dienst für Gott zu stehen. Was ist nun der Unterschied zwischen Kapitel 1 und 2? Warum kann man nicht von zwei Schöpfungsberichten sprechen? Wenn man das erste Kapitel mit dem Sechstagewerk anschaut, dann das geht ja immer zack, 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 zack. Ja, also und da haben wir eine strenge, aufeinander aufbauende Schöpfungswerkabfolge. Sie sind auch voneinander abhängig. Auch das widerspricht langen Zeiträumen. Ich habe das vielleicht auch schon mal hier erwähnt. Wenn Sie zum Beispiel die Pflanzen nehmen, die ja am dritten Tag auf die Erde gekommen sind, dann können die ja, mein Gott kann das auch irgendwie anders wirken, aber im Normalfall können die ja nicht 1000 Jahre oder Jahrmillionen Jahre ohne das Sonnenlicht sein, das ja erst am vierten Tag geschaffen wird oder in der Weise erstrahlt, wie wir es kennen. Und dann merken wir, die Dinge hängen ineinander. Die Schöpfung ist viel mehr aufeinander bezogen, das werden wir auch heute sehen, als wir das glauben. Sie steht in einer Abhängigkeit, nicht nur zum Schöpfer, nicht nur zu dem, der alle Dinge erhält, sondern auch untereinander. Die Dinge hängen zusammen. Das wird uns in einer Aufeinanderfolge im ersten Kapitel gezeigt. Im zweiten Kapitel nimmt Gott sozusagen in seinem Bericht die Lupe. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Natürlich Die historisch-kritische Theologie hat hier einen Ansatzpunkt gefunden. Sie suchen ja immer das Unterscheidende, das Differenzierende, das angeblich Falsche zu kritisierende. Und so hat die historisch-kritische Theologie, die bibelkritische Theologie hier natürlich auch eine Quellenscheidung vorgenommen und hat gesagt, ja weißt du, da haben wir eben diese Priesterschrift, den Elohim-Bericht und danach hat einer einen Jahwe-Bericht gemacht. Und entschuldigen Sie mal, wenn ich das so sage, irgendein Heini, der es nicht ganz geblickt hat, hat die einfach hintereinander gebappt und hat die Widersprüche nicht beseitigt, die angeblichen Widersprüche, und hat das auch nicht harmonisiert. Aber das können wir vergessen, weil wenn wir es genau betrachten, widersprechen sich die Berichte nicht, sondern sie ergänzen sich. Und sie sind notwendige Ergänzungen. Und der zweite ist auch kein vollständiger Schöpfungsbericht, sondern eigentlich nimmt Gott eine Lupe und zoomt an zwei Bereiche in diesem Bericht mal genauer hin. Und das ist so typisch für die Erzählweise des Hebräers, dass er zunächst einmal sozusagen die Übersicht voranstellt oder auch schon das Ergebnis und dann noch einmal zurückblendet und in Details geht. Und das haben wir hier auch. Nebenbei gesagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, bejaht beide Berichte in Matthäus 19, sowohl als historisch als auch als Gottes Wort. Also Genesis 2 ist Ergänzung und nähere Erläuterung zu Genesis 1, Detailbericht. Und ich denke, Rabbi Ben Jakob hat es richtig erfasst, wenn er sagt, in Kapitel 1 ist der Mensch die Spitze einer Pyramide. Das ganze Sechstagewerk ist sozusagen der Aufbau einer Welt, in der der Königspriester Gottes leben kann. In Kapitel 2, das war Kapitel 1, der Mensch an der Spitze einer Pyramide, Kapitel 2, so Rabbi Ben Jakob, ist er im Zentrum eines Kreises. Das sind zwei wunderbare Bilder, die wirklich das wiedergeben, was hier zum Ausdruck kommt. Also wir brauchen beide Berichte. Und jetzt schauen wir uns den Text einmal genauer an. Wissen Sie, es macht mir Sorge, dass wir in vielen Gemeinden nur noch in einzelne Texte hineinspringen, einen Vers herausgreifen und dass wir die Bibel nicht mehr flächig betrachten und dass wir deswegen auch nicht hineinkommen in die Gedanken Gottes. Dann bleiben wir ein Stück weit immer an der Oberfläche. So wertvoll ein Gedanke ist, Gott will mehr. Also wir könnten jetzt einen Gedanken herausgreifen, Gott möchte, dass wir untereinander uns lieb haben. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger und zentraler Gedanke, aber Gott verfolgt mehr. Wir dürfen in der Schrift erkennen, hinter dieser Welt steht ein Gott, der einen Plan hat. In dieser Welt und unserem Leben steht ein Gott, der die Dinge lenkt. Da steht ein Gott, der Heilsgedanken hat, der seine Pläne ausführt. Und das ist wichtig zu erkennen, sonst kommen wir nie tiefer in die Bibel hinein. Sonst sind wir wie so Hühner, die immer nur in der Oberfläche picken, aber nicht in den Grund und in die Tiefe der Schrift hineinkommen. Und das möchte der Herr. Wenn es wirklich nur so ein Sprüchlein-Büchlein sein sollte, dann hätten wir nicht 800 oder 900 Seiten gebraucht. Dann hätten wir vielleicht mit 30, 40 Seiten die wesentlichen Grundaussagen so kurz prägnant haben können und nicht so viele Berichte. Also der Herr möchte, dass wir da auch hineinkommen. Und deswegen schauen wir uns den Text genauer an und beginnen in Vers 5, bei manchen ist das 4b. Es war zu der Zeit, da zeige ich Ihnen auch mal die hebräischen Gottesnamen nur einmal, da Elohim, der Herr Jahwe, Erde und Himmel machte. Also es war zu der Zeit, jetzt sind wir mitten im Hexaemeron, mitten im Sechstagegewerk, genauer im dritten Tag. Jetzt nimmt also Gott seine Lupe, vielleicht sogar kann man sagen das Mikroskop, und schaut sich in den dritten Tag die Dinge oder schildert die Dinge des dritten Schöpfungstages nochmal genau. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Adam, kein Mensch war da. Logisch, der kommt ja erst am sechsten Tag. Wir sind jetzt rückblickend, Lupe, Detailbericht, dritter Tag. Kein Adam, kein Mensch war da, der die Adama, ich will sie nicht mit hebräischen Worten quälen, aber man merkt im Deutschen nicht den Zusammenhang. Der Adam und die Adama, der Erdboden, das gehört zusammen. Wir kommen nachher noch einmal zurück. Der das Land, die Adama, bebaute, aber ein Nebel, viele denken es, aufsteigendes Grundwasser, stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Also wir haben in dieser umgefallenen Welt im Garten Eden wahrscheinlich noch einen ganz anderen Wasserkreislauf. Manche haben vermutet, es gab noch gar keinen Regen, das vielleicht überzogen. Aber es war jedenfalls anders, wie es heute ist. Und das Wasser kam von unten. Ich kann mich noch gut erinnern, vor fast 30 Jahren, wo ich zum ersten Mal im Watt war. Und ich war ein bisschen naiv. Ich habe gedacht, naja, wenn die Flut kommt, also liebe Leute, damals war ich noch sportlicher und schneller und so. Aber auch heute würde ich mir das eigentlich zutrauen. Wenn das Wasser kommt, das sehe ich doch. Wenn die Flut kommt, das sehe ich doch, da laufe ich doch einfach weg. Ja, aber im Watt kommt das Wasser auch von unten. Und schneller, wie Sie gucken können, stehen Sie einen halben Meter, Meter oder dann zwei Meter, dann stehen Sie allerdings nicht mehr im Wasser. Also ich sage nicht, dass im Garten Eden das Wasser zwei Meter aufgestiegen ist, aber es kam auch von unten. Und jetzt haben wir einen interessanten Gedanken, dass der Mensch das Land bebauen soll. Und das haben wir ja schon beachtet. Arbeit gehört zum Paradies. Schon die erste Korrektur. Mann, jetzt haben wir doch 35 Stunden, also die Franzosen haben sie ja noch. Und dann haben wir ja die Hoffnung auf die Rente. Manche haben es ja schon geschafft. Und dann erst bei Gott nichts mehr arbeiten, nichts schaffen. Und jetzt sagt uns die Bibel, Arbeit gehört zur Gegenwart Gottes. Gott selber arbeitet, natürlich ohne den Fluch, ohne die Fluchbehaftung. Kann man also vorstellen, wie Adam seine Radiesle und seine Tomaten gezogen hat im Garten Eden und irgendwie ging das flutsch die Zack und es hat total Spaß gemacht. Und nachher musste er dann mit der Hacke und der Boden war vielleicht zu trocken und dann gab es Ungeziefer und so. Der hat es so direkt mitgekriegt, was Erdbebauung vorher und nachher bedeutet. Aber einen Fehler dürfen wir nicht machen. Arbeit, Liebesmühe gehört zur Gegenwart Gottes und Gott selber arbeitet in diesem Sinn, hat Liebesmühe. Und das Interessante, und ich habe es vorher schon angedeutet, ist, dass Pflanzen und Gewächse neben der Feuchtigkeit abhängig sind von der Arbeit des Menschen. Die Dinge sind aufeinander bezogen. Gott hätte es doch auch so machen können, dass das alles für sich wächst. Wieso braucht es da einen Menschen? Wieso muss ein Mensch bebauen? Aber hier die Verbundenheit, die Abhängigkeit der einzelnen Schöpfungsteile. Und die Abhängigkeit von Flora und Fauna vom Menschen finden wir immer wieder im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Schauen Sie, gestern habe ich mit Peter Reed, der ja die IBC hier begleitet hat, darüber gesprochen. Was hat eigentlich der Hamster getan, dass er auch sterben muss? Die Antilope, das Zwergkaninchen, das sie vielleicht zu Hause für ihre Kinder haben und schön kraulen. Aber mit dem Fall des Menschen ist die ganze Kreatur in einen Kreislauf des Todes gekommen. Gibt's Ungeziefer, vergehen die Pflanzen und all die Dinge. Abhängigkeit. Gott hat die Ktisis, die Schöpfung, jedenfalls einen bestimmten Bereich, Flora und Fauna abhängig gemacht von dem Herrn der Schöpfung, den er über diesen Bereich gesetzt hat. Und so wundert es uns nicht, wenn am Anfang es in einer negativen Weise diese Beziehung zum Menschen gibt. Aber wenn wir dann am Ende lesen, Römer 8, dass die ganze Ktisis, das ganze Geschaffene, alles wartet auf was? Auf die Vollendung der Gemeinde, dass auch sie selbst freigemacht wird zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist ein Programm Gottes. Das ist ein Programm Gottes. Da geht es um die gesamte geschaffene Welt, um alle Kreatur. Ich erinnere mich noch, ich habe es selber nicht erlebt, aber einer der geistlichen Väter dieses Hauses, Adolf Heller, der war sehr evangelistisch, er war auf einer Freizeit in der Schweiz spazieren und da stand sie, die Kuh, Elsa, mit ihrer großen Glocke. Und die war mitten im Weg und die Kühe in der Schweiz haben ja Sonderrechte. Die haben zwar kein Blaulicht drauf, aber die haben trotzdem Sonderrechte. Und da ging zu unserer Kuh Elsa, klopfte ihr so an die Flanke und sagt, auch du wartest auf die Erlösung. Auch du wartest auf die Vollendung der Kinder Gottes. Ich weiß nicht, was die Kuh Elsa gedacht hat. Aber es ist wahr, das steht geschrieben. Und wir merken, wie die Dinge aufeinander bezogen sind und wie Gott das Schicksal der Welt abhängig macht vom Schicksal seines Königspriesters, seines Ebenbildes. Und das führt uns zu einem interessanten Gedanken. Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch, sagen wir mal, die letzten 100, 200 Jahre, wie noch nie Raubbau an der Schöpfung betrieben hat. Wir leben in einer Zeit der Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung, die es so in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat. Sollte zwischen Umwelt, Außenverschmutzung und Innenweltverschmutzung Sünde ein Zusammenhang sein? Der Mensch, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt, geht auch anders mit der Kreatur um. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Ich denke immer noch an jenen Landwirt, der einen anderen Landwirt, der zum Glauben gekommen ist, gefragt hat, und haben's deine Kühe schon gemerkt? Da ist was dran. Und ich denke an einen Winzer, Jechiel und Lea Jeschwe in Safed. Ich habe diesen Bericht jetzt erst gelesen. Und er sagt, er baut im Heiligen Land, er ist sehr spät fromm geworden, also jüdisch, gläubig, orthodox, fromm. Und er sagt, den Wein im Heiligen Land, ich sag's mal mit meinen Worten, den kann man nicht anbauen, getrennt von einem Leben mit Gott in Demut. Also was man nachher genießt, das hängt davon ab, wie man zu Gott steht, wie man zu diesem Land steht und wie man damit umgeht. Ich meine, bei Flora Fauna ist uns der Gedanke etwas ferner, aber ist absolut klar, ihre Gottesbeziehung, meine Gottesbeziehung hat direkt mit dem Umgang mit meiner Frau, meinen Kindern oder ihrer Frau, ihrem Mann, ihren Kindern, Enkeln, Nachbarn und so weiter zu tun. Das ist manchmal beschämend. Aber es ist immer auch Spiegelbild unserer Gottesbeziehung. Abhängigkeit von Flora und Fauna. Rabbi Samson Raphael Hirsch, ich komme nochmal auf die Adama zurück, übersetzt die Adama deswegen mit Menschenboden. Adama und Adam, da ist der Bezug da. Er spricht sogar die dem Adam vermählte, wie die Erdkrumme dem Menschen gegeben ist. Nicht um Raubbau zu machen, sondern pfleglich damit umzugehen, sie zu bebauen. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass es eigentlich wörtlich heißt, nicht, dass der Mensch den Erdboden bebauen soll, sondern er soll ihm dienen. Das ist ein interessanter Gedanke. Da steckt wirklich das Wort Knecht drin. Der Mensch, aber jetzt nicht, dass der Erdboden, der kann ja nicht sprechen, ja? Oder hat ihr Boden schon mal was zu Ihnen gesagt? Ja gut, im Moment sagt er vielleicht mehr Wasser, ja? Aber in dem Sinn, nicht, dass Sie jetzt Knecht des Erdbodens wären, aber da ist der tiefe, tiefe Gedanke Gottes drin, wo Gott uns Verantwortung gibt, wo Gott uns einen Raum zur Entfaltung gibt, wo wir unsere Gaben haben dürfen und einbringen dürfen. Da dienen wir, da herrschen wir durch Dienen. Das sind denn Leitkultur von Unternehmen sehr wichtig. Herrschen durch Dienen, durch Vorbild sein. Ein Grundgedanke Gottes kommt hier zum Ausdruck. Der Mensch, der Adam war da, um der Adama zu dienen. Der Mensch als Knecht Gottes, der restlichen Schöpfung als Herr dient. Und da müssen wir ja nur an unseren Herrn denken. Der Herr der Herren, der König der Könige, übt seine Herrschaft dadurch aus, indem er Diener aller wird. Denken Sie nur an das große Gottesknechtslied von Jesaja 52, 13 folgende. Jesaja 53. Ist ja so ein klares Messiaszeugnis, wie er unsere Sünden getragen hat, wie er zermartert wurde, wie er geschlagen wurde. Das ist so klar auf Jesus und das Erlösungsgeschehen am Kreuz, dass das fromme Judentum seit dem 1., 2. Jahrhundert diese Lesung gar nicht mehr in der Synagoge hat. Sie sagen zwar, der Gottesknecht ist hier Israel, aber es ist eindeutig der wunderbare Gottesknecht, Jesus, der Diener. Und er sagt selber, der Herr in Markus 9, der Größte unter euch soll aller Diener sein. Natürlich kann man das auch missbrauchen. Aber wenn wir diesen Gedanken noch einmal aufgreifen, dann können wir sagen, weder ein Staat, noch eine Ehe, noch eine Gemeinde funktioniert ohne Diener. Ohne dass jemand bereit ist, für andere etwas zu tun. Wenn eine Gemeinde aus 100 Egoisten besteht, das klappt nicht. Wenn in einer Familie alle nur partizipieren wollen, das klappt nicht. Irgendjemand darf, soll, muss ein Opfer bringen. Und das Ausdruck der Liebe. Die Mutter verzichtet zugunsten der Kinder. Und so weiter. Und das ist in der Gemeinde auch so. Und diesen Gedanken Gottes finden wir schon hier beim Bebauen des Erdenbodens, beim Bebauen der Adama durch Adam. Jetzt haben wir einen Detailbericht über den sechsten Tag. Den schauen wir uns auch nochmal an. Im ersten Erschaffensbericht heißt es ja einfach nur, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt nimmt Gott noch einmal die Lupe und zoomt noch einmal heran. Mann und Frau, wie das genau war, Sie kennen ja die Geschichte mit der Rippe, das schauen wir beim nächsten Mal an. Jetzt geht es um die Erschaffung des Menschen und wird nochmal genauer geschildert, wie das geschehen ist. Schauen Sie mit hinein in den Text, da finden Sie im 7. Vers, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker. Und noch lustiger und schöner finde ich die Formulierung der Luther-Übersetzung 1912. Da heißt, aus einem Erdenklößchen. Da denke ich immer an das Klöße machen. Ja, Klöße. Bei mir hat Gott ein bisschen größeren Kloß nehmen müssen, ja. Aber irgendwie kommst du da auf die Vorstellung, backe, backe Kuchen. Aber es ist natürlich, mit dem Kloß, das ist so eine Sache. Eigentlich heißt Afar, Staub. Manche denken auch an eine molekulare Struktur, an eine molekulargenetische Struktur aus dem Erdbereich. Denn wir haben immer wieder gesagt, der Mensch ist ein Zwischenwesen zwischen Erde und Himmel. Das ist auch sein königspriesterlicher Auftrag, die Welt Gottes mit der Welt, die irdisch ist, zu verbinden. Und deswegen sein Lebenshaus, die Adama, das ist sozusagen seine Erdverbundenheit. Und deswegen, wenn Sie Biologen und Mediziner fragen, die können den Menschen aufschneiden und sezieren und das Rastermikroskop legen. Und was gibt's heute noch alles? Man kann ja so Scheibchen machen und alles Mögliche. Also natürlich beim Leben, denn heute geht auch schon. Und da sagen Sie, ist eigentlich wie ein Tier. Das ist klar, weil der Mensch ist aus der Adama. Aber das ist ja nur ein Teil des Menschen. Das ist seine organisch-biologische Seite. Der Mensch hat noch eine andere Seite, eine göttliche Seite, ein Hauch Gottes. Und das wird uns hier geschildert, dass er eben nicht nur geformt ist aus einem Erdenkloß, sondern dass der Herr ihm den Odem des Lebens, wörtlich den Hauch der Leben in seine Nase geblasen hat. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch, in Gott Ebenbildlichkeit geschaffen nach Geist, Seele und Leib, die aber nicht strikt getrennt werden dürfen, die ineinander hängen. Da haben wir wieder das, was wir vom ganzen Werk Gottes gesagt haben, die Dinge hängen voneinander ab. Und das ist auch bei Geist, Seele und Leib so. Man hat das ja in einem ganzheitlichen Ansatz der Medizin und der Psychotherapie und in anderen Bereichen so langsam entdeckt. Die Dinge hängen ja viel mehr voneinander ab. Karl Rahner, der bekannte katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, sagt, dass die Geistseele formende Instanz des Leibes ist. Also dass das Eigentliche vom Innenmenschen ausgeht, der sich den Außenmenschen prägt und formt. Da sind viele zusammen. Diese Trennung zwischen Geist, Seele und Leib ist griechisches Denken, ist platonisches Denken. Man kann sie wohl unterscheiden, aber man darf sie nicht trennen. Es gehört zusammen. Das macht den ganzen Menschen aus. Und das ist für mich auch immer das Hauptargument, wenn es in die Abtreibungsdiskussion geht und dann sagt vielleicht ein Biologe, na weißt du, wenn da so 32, 64, 128 Zellen da sind, nach der Verschmelzung von Eizelle und Samen, dann beginnt ja die Zellteilung und am Anfang sehr nicht ausdifferenziert und dann die Stammzellen und dann die ausdifferenziert und das dauert ja seine Zeit, ja? Geht relativ schnell, aber es dauert. Und dann sagt einer, aber am Anfangsstadium, das ist doch nur ein Zellklumpen, wo hast du denn da dein Problem? Das Problem ist, dass es gar nicht nur um den Zellklumpen geht, sondern dass der Hauch Gottes in einen Menschen gekommen ist. Egal welchen biologischen, evolutionären Stand er im Mutterleib gerade hat, er hat den Hauch Gottes, er hat eine Geistseele. Seine Adama wird erst von innen geformt. Nicht seine Adama, sondern sein Leib. Und das darf ich nicht wegnehmen. Der Mensch besteht nicht nur aus organisch-biologischen Dingen. Und unsere moderne Naturwissenschaft merkt ja, hinter dem Materiellen steht die Information, hinter dem Materiellen steht ein Geist. Die Welt ist mehr als das, was wir messen und fühlen und sehen können. Viel mehr. Das sagt uns die Bibel schon auf den ersten Blättern. Und deswegen lehrt die Bibel auch nicht, wie das Griechentum, die Erlösung vom Leib. Aber wenn du gestorben bist, dann kann man dich verbrennen, da kann man dich wegwerfen, ist auch völlig wurscht. Manche lassen sich auch kompostieren. Kein Witz, grün-alternativ, Kompost ist noch das Beste, was man aus dem Leib macht. Und die Bibel hat eine ganz andere Linie. Die Bibel sagt, das ist ein Samenkorn. Das ist etwas, was zwar auch vergeht, aber in einer geheimnisvollen Weise doch bewahrt bleibt in seiner Struktur und von Gott zum Auferstehungsleben erweckt wird. Einheit von Geist, Seele und Leib. Sterben ist deswegen auch nicht Aufhören der Existenz, sondern Trennung von der Geistseele, vom Leib. Deswegen spricht die Schrift vom Aushauchen. Der Sohn Gottes hauchte bewusst aus. Das heißt, er übergab seine Geistseele seinem Vater. Der Leib war tot dann. Oder es heißt manchmal, er seelte aus. Ein Mensch seelt aus. Manchmal sind ja auch Berichte von Menschen, die Nahtoderlebnisse haben. Wir müssen da immer vorsichtig sein, was da stimmt und was da nicht stimmt. Da spielt A, das Gehirn ein bisschen verrückt, und B, gibt es noch andere Mächte, die ihr Süppchen kochen. Aber so viel kann man vielleicht doch sagen. Es gibt so und so viele Berichte, die sagen, weißt du, mir hat es einer selber erzählt, das war so, ich hörte die Ärzte die Notmaßnahmen, und es war so, als zog sich das Leben von meinen Beinen zurück, ging nach oben, und ich war dabei, meinen Leib zu verlassen. Da gibt es ja viele Berichte. Und das wäre ja auch von der Schrift gedeckt. Lesen wir weiter in unserem Text. Gott pflanzte einen Garten in Eden und setzte den Menschen hinein in diesen besonders abgegrenzten und geschützten Bereich und ließ aufwachsen allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt jubeln alle Vegetarier, wenn ich ihnen sage, der Mensch war bis zur Sintflut Pflanzenesser. Vegetarier. Erst nach der Flut mit den geänderten klimatischen Bedingungen, offensichtlich war eine Schutzhülle abgeregnet und so, erst nach der Flut sagt der Herr, ihr dürft Fleisch essen. Ihr müsst allerdings das Blut vorher auslaufen lassen. Er soll das Blut nicht mitessen. Aber im Garten Eden, der Mensch war Vegetarier, die Tiere sind ja auch noch nicht gestorben. Wissen Sie, und das ist für mich, entschuldigen, wenn ich da immer wieder drauf komme, weil ich weiß, dass viele daran hängen und sagen, ja, aber die Naturwissenschaft sagt doch was anderes. Das ist für mich mit ein starkes Gegenargument gegen die Evolutionslehre, gegen die Makroevolution, dass bis Adam sündigte, der Tod gar nicht in der Welt war. Deswegen kann es nicht vorher eine Entwicklung durch Sterben und Selektion und Mutation gegeben haben. Weil gar niemand gestorben ist bis dahin. Also wir haben diese wunderschöne Flora und Fauna, eben ein Paradies mit so vielen verschiedenartigen Bäumen. Und da haben wir zwei ganz spezielle Bäume in der Mitte des Gartens. Und der Mensch ist besonders geschützt. Und wissen Sie, was so schön war in diesem Garten? Gott war immer auf Rufweite. Gott war immer auf Rufweite. Und da haben wir wieder etwas, was im Neuen Testament in einer geistlichen Weise auch erfüllt ist. Für die, die in Christus sind, für die Kinder Gottes, ist Gott immer auf Rufweite. Er ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Sie haben Sorgen, rufen Sie. Sie haben Angst, rufen Sie. Sie freuen sich, sagen Sie es Gott. Gott ist immer auf Rufweite. Und wenn wir sehen beim Sündenfall, als die Schlange sie da verführte und die Eva den Disput führte und Adam so daneben stand, ja, und nachher und sie nahm und aß und gab ihrem Mann. Was hätten die denn machen sollen eigentlich? Sie hätten Gott, der immer auf Rufweite ist, rufen sollen und sagen sollen, hier ist ein Wesen, das uns anleitet von diesem Baum, von dem du gesagt hast, man soll nicht davon essen, dass wir davon essen. Und das war ja der Mensch im ungefallenen Zustand. Und niemand kann gegen die Sünde kämpfen. Niemand kann die Sünde bezwingen. Auch der Mensch im ungefallenen Zustand. Aber in dem Moment, wo er die Gemeinschaft mit Gott bricht und verlässt, ist er der Sünde ausgeliefert. Das ist bei uns in Christus auch so. Wir können nicht gegen die Sünde kämpfen. Wir können nicht gegen das Böse siegen. Aber wenn die Versuchung kommt, können wir Gott rufen, der immer auf Rufweite ist. Und durch den Geist Christi und die Gnade Gottes dürfen wir dann Triumph erleben. Nicht wir siegen, sondern wir stellen uns auf den Sieg Jesu Christi, der dann für uns Realität wird. Und das müssen Sie mal ausprobieren. Das ist eine erstaunliche Erfahrung. Alles, was auf Sie kommt, wo Sie bisher vielleicht verzweifelt allein gekämpft haben, allein gerudert haben, oder gleich die Waffen gestreckt haben und gesagt, ich probiere es gar nicht, ich falle hier am Schluss doch. Dass sie sagen, aber jetzt zu dir, der du auf Rufweite bist, Herr Jesus, ich muss das nicht. Und das war im Garten Eden aus, und dann haben wir etwas Wunderbares, Essen und Trinken. Gut Essen und gut Trinken gehörte zum Paradies. Schön. Also eine wunderbare Sache. Und Gott hat Geschmackssinn und Gott hat Schönheitssinn. Er hat wunderbare Bäume. Die waren schön anzusehen. Es gibt eine göttliche Kunst, ein göttliches Empfinden, alles, was wohllautet, was gut ist, was schön ist. Verlockend. Und hier kriegen Sie keinen Schreck. Im Paradies gab es auch Sex. Na, das klingt ein bisschen hart. Sagen wir Sexualität. Klingt besser. Und dann merken wir, wie wunderbar diese Welt auch war und dass Gott eine Fülle gegeben hat. Und was ist leider daraus geworden, auch durch den Sündenfall. Aber jetzt müssen wir natürlich die zwei geheimnisvollen Bäume anschauen in der Mitte des Gartens, den Baum des Lebens und der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vom einen durfte, sollte er essen. Es wurde ihm erst nach dem Fall verwehrt. Er hat es wohl nicht getan. Vom anderen sollte er nicht essen. Was war denn das für ein Baum? Also jetzt nochmal zunächst mal das Geheimnis. Baum des Lebens. Das hat irgendwie mit Jesus zu tun, mit dem Leben, mit der Entfaltung des Lebens. Und Adam war zwar vollkommen geschaffen, aber er sollte dennoch wachsen und sich entwickeln hinein in die weitere Gottebenbildlichkeit. Er war im Ebenbild Gottes geschaffen, aber er sollte eine Entwicklung nehmen. Wir sind in Christus, aus Christus oder in Christus neu, eine neue Kreatur, aber wir sollen hinwachsen. Gott ist immer ein Gott der Dynamik, der Entwicklung, des Wachstums. Und dazu hatte er die Frucht des Baumes des Lebens. Aber für Adam war das gar kein Problem. Wissen Sie, der war vielleicht wie ein Kind. Er war zwar uns allen in vielen Dingen weit überlegen, aber er war vielleicht wie ein Kind. Er kannte das Böse nicht. Er kannte das Sterben nicht. Er kannte den Tod nicht. Er kannte auch die Vergänglichkeit nicht. Er hatte auch kein Zeitproblem. Haben Sie auch so viel Zeitprobleme? Das ist bei mir einfach eine Not. Immer keine Zeit. Das muss ich mir mal abgewöhnen, ja? Für das, was wichtig ist, muss man sich Zeit nehmen. Aber das kann der Adam nicht. Das kann der Adam nicht. Der hat nicht ständig auf die Uhr geguckt. Ich denke nur an einen alten Bruder, den ich gern besucht habe. Der hat so ziemlich alle Uhren aus seinem Bereich verbannt. Weil er wollte nicht Knecht der Uhr. Gut, der war Rentner, der konnte sich das auch erlauben. Aber irgendwo war da auch was dran, dachte ich. Bei mir hängen 1000 Uhren. Ich muss mal ein paar Uhren abschaffen. Ich bin ja schon Knecht meiner Uhren. Versuche mal alles zu takten. Und Adam hatte dieses Problem auch nicht. Und deswegen hat er wahrscheinlich nicht vom Garten, vom Baum des Lebens gegessen, weil das Leben nicht sein Problem war. Aber jetzt, was ist dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Ich weiß es nicht. Die Ausleger wissen es auch nicht. Die jüdischen Ausleger gehen so ein bisschen in die Richtung, es könnte sein, dass damit die göttliche Allwissenheit verbunden ist. Also, dass man plötzlich in einen Bereich kommt, wo man die Dinge komplett überblickt. Jedenfalls hat es damit zu tun, dass man seine Unschuld verliert. Und jetzt, das ist der entscheidende Gedanke heute Morgen, auf den ich hinaus möchte. Früher habe ich gedacht, naja, der eine Baum, das ist doch ein Baum von Gott, der Baum des Lebens. Und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das muss doch irgendwie, das ist doch was Negatives. Ein Baum, von dem man isst und dann so katastrophal fällt und sündigt, das ist doch was Negatives. Also der Baum ist nicht gut. Und heute denke ich darüber nicht mehr so. Beide Bäume sind für mich heute von Gott gegeben. Und beide Bäume sind Segensquelle. Der eine, indem man davon isst, und der andere, indem man davon lässt. Das ist das Geheimnis, dass zum Paradies auch Verbote gehören. Da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Und dass das Beachten der Grenze, die Gott zieht, eine Segensquelle ist. Dass nicht das Entgrenzte, völlig grenzenloses, totaler Freiheit gelebte Leben das wirkliche Leben ist, sondern das wirkliche Leben entfaltet sich in den Ordnungen und Bahnen Gottes und wir sind gesegnet daraus. Und das ist schon im Garten Eden so. Wir haben dann noch diesen Strom, der alles bewässert. Ich will es kurz machen. Damals gab es ja, wie auch Alfred Wegener inzwischen 1880 bis 1930, der Meteorologe, sagt, es muss ein Urkontinent gegeben haben. Natürlich viel längere Zeitraum, als die Bibel davon ausgeht. Aber die Bibel geht auch von so einem Urkontinent aus. Also man kann ja heute noch die Kontinentaldrift messen. Also Amerika, Nordamerika und Europa driften auseinander, fliegen sie also schnell noch nach USA, nächstes Jahr ist weiter. Obwohl, es ist nur ein Zentimeter, also in 100 Jahren ein Meter. Es wird sich nicht gleich in den Flugpreisen niederschlagen. Aber man kann das noch messen und man weiß, es war alles beieinander. Und diese Urwelt war offensichtlich ein Kontinent. Und Jerusalem, das spätere Jerusalem, der Garten Eden in der Mitte. In der Mitte. Und die Flüsse haben dann auch andere Bedeutung. Da gibt es interessante Auslegungen. Einer macht einen der Flüsse mit dem Amazonas, bringt er den in Verbindung, weil das ja dann nachher alles auseinandergegangen ist. Damals jedenfalls, dieser Urkontinent wird von diesen Flüssen bewässert. Paradies ist ja dann, es war vielleicht am Tempelberg, so sagt es das Judentum, und dann heißt es östlich vom Tempelberg. Ein paar Wochen werde ich wieder sein, und wenn Sie am Tempelberg östlich sehen, was ist denn dann östlich vom Tempelberg? Ölberg. Jetzt bei östlich hat man immer gleich ein paar hundert Kilometer gedacht. Vielleicht bin ich naiv in meiner Vorstellung. Vielleicht war es gleich nebenan. Jedenfalls nach der jüdischen Tradition war der Garten Eden dort. Und ist Adam gestorben dort, wo Jesus auch gekreuzigt und auferstanden ist? Das würde natürlich von der Symbolik passen, wie durch den ersten Adam die Sünde und der Tod in die Welt gekommen ist, so durch den letzten Adam die Gerechtigkeit Gottes und das Leben Gottes, dass sie sogar räumlich am gleichen Ort waren. Und jetzt heißt es in Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Jedes Geschenk Gottes ist zugleich eine Aufgabe. Das ist wieder der Gedanke. Wer nur genießen will, ist falsch in der Gemeinde Gottes. Wer nur genießen will, hat Kindschaft, Christsein nicht verstanden. Gabe, Geschenk ist immer auch Aufgabe. Du hast Kinder, ich meine, da läuft es uns absolut ein, auch eine Aufgabe. Du hast einen Hauskreis, also hast auch eine Aufgabe. Ist alles ein Geschenk, man nervt es auch, okay, gebe ich zu, aber ist alles ein Geschenk, aber immer auch Aufgabe. Bitte nicht trennen. Er sollte der Adama dienen. Und wenn wir das mal so ein bisschen intus haben, dass wir sagen, Geschenk, aber nicht nur, dass ich da sitze und genieße und ich will nicht immer den Zustand des reinen Genießens erreichen, das ist nicht das Paradies. Das Paradies ist, ich darf genießen, aber auch dienen. Und dann wird's rund, dann wird's gut. Also wir sehen, das Paradies war ein wunderbarer Ort. Und jetzt müssen wir aber doch einfach noch auf diese Begrenzung auch eingehen, dass Gott nicht die völlige absolute Freiheit gibt, sondern dass zum paradiesischen Dasein, dass zum Dasein in der Gegenwart Gottes auch rote Linien gehören. Und das im Garten Gottes und das im ungefallenen Zustand, wie viel mehr heute? Die totale Freiheit, sagt einer, führt in die totale Abhängigkeit. Das entgrenzte Leben führt in die Katastrophe. Wer meint, es widerspricht der Liebe, wenn man irgendwelche Ordnungen und Grenzen, die Gott gezogen hat, missachtet, der wird genau das Gegenteil von dem erreichen, was er möchte. Nicht das Leben, nicht den Frieden, nicht den Segen, sondern Unfrieden, Unsegen, Katastrophe. Und so war sie dann auch gleich bei Adam und Eva. Sie konnten nicht horchen, sie konnten nicht gehorchen. Und so konnten sie nicht im Segensbereich Gottes bleiben, sie konnten nicht in seiner Gemeinschaft bleiben. Sie haben bewusst diese Gemeinschaft gebrochen. Und wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, aber die zwei haben ja noch die Welt erlebt, wie sie war, in der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Und dann ging ein Riesenriss durch diese Welt. Und gleich in der Familie, Kain und Abel, Mord und Totschlag. Und was die haben ja noch lange gelebt, was die noch alles gesehen haben. Die haben direkt gemerkt, das bedeutet es, die Gemeinschaft mit Gott zu brechen und zu verlassen. Also zum paradiesischen Leben gehört die Akzeptanz der Grenzen. Das ist ja auch Glaube. Glaube ist auch Vertrauen und Treue. Wer Gott liebt, glaubt ihm. Wer ihm glaubt, vertraut ihm. Wer ihm vertraut, ist treu. Wer treu ist, gehorcht. Das gehört zusammen. Das können wir nicht voneinander trennen. Die Mitte der Bibel, rein räumlich, ist Psalm 118, Vers 8. Da heißt es, es ist besser, dem Herrn zu vertrauen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und zum Vertrauen gehört der Gehorsam. Wenn ich einem Menschen vertraue und er sagt mir etwas, es ist gut, wenn du das oder das tust oder nicht tust. Wenn ich ihm wirklich vertraue und treu bin, dann tue ich das auch. Das gehört zur Liebe. Wir kriegen das immer, Gebot und Begrenzung und rote Linie ist bei uns immer auf der negativen Seite. Ja, weil wir total vom Freiheitsgeist der Französischen Revolution geprägt sind. Aber es gibt Lebensordnungen. Dinge, wo Gott sagt, das sind Lebensgifte, lass die Finger davon, mein Kind, das endet nicht gut. Akzeptanz einer Grenze hat mit Glauben zu tun. Und deswegen ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dessen Frucht man nicht essen soll, eine Segensquelle. Gehorsam ist eine Segensquelle. Das führt uns zu dem Schlussgedanken, in dem wir sagen können, Leben mit Gott bedeutet eine Fülle von Schönen und Erlaubten. Was hat Gott doch alles gegeben? Auch noch in dieser gefallenen Welt. Wie viele schöne Dinge. Literatur, Musik, Kunst, Freundschaft, Kameradschaft, Liebe, Entdecker, Erfindergeist, Reisen, Wissenschaft, Schönheit der Natur, wundervolle Waldspaziergänge, herrlich zubereitetes Essen, tolle Weine, Sexualität, aber eben alles in den Bahnen Gottes. Und der Freiheitsgeist dieser Welt, der gegen Gott ist, sagt, du musst hedonistisch leben. Ja, das sind wunderbare Dinge, aber so richtig wunderbar wird es, wenn man volle Pulle über alles drüber fährt. Und dann lebt man auf Lasten und zu Kosten von anderen und macht nur kaputt. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass das zum Leben mit Gott gehört. Die Grenzen zu akzeptieren. Und da hat der Teufel etwas, das werden wir im Sündenfall noch genauer betrachten, geschafft, das er auch bei uns immer wieder schafft. Adam und Eva, die hatten so eine Fülle. Das Leben war so schön. Aber die krabbelten immer um diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn Sie Kapitel 3 lesen, wo hat die Schlange sie angesprochen? Nicht irgendeiner Ecke des Gartens, der war ja vielleicht auch kreisrund, da war es mit den Ecken schwierig, aber nicht irgendwo, sondern um diesen Baum, der hat sie fasziniert. Und das ist etwas, was der Teufel auch bei uns schafft. Wir sehen nicht mehr die Fülle des Erlaubten, wir sehen nicht mehr all das Schöne. Wir sind vollkommen fixiert, wie das Kaninchen auf die Schlange, auf das einzig Verbotene. Und das ganze Leben gilt uns nichts, wenn wir nicht das haben und das genießen. Obwohl Gott sagt, lass die Finger weg, das endet nicht gut. Kennen Sie das? Als Kind ist ja ganz krass gewesen. Obwohl, so weit sind wir gar nicht weg vom Kindsein. Da hast du dich in irgendein Spielzeug oder in irgendwelchen Turnschuhen, ich weiß mal, ich wollte unbedingt bestimmte Adidas-Turnschuhe mit 12. Mein ganzes Leben hat sich da nur noch um diese Samba-Turnschuhe gedreht. Heute muss ich selber drüber lachen, aber so blöd war man. Und manchmal ist man heute noch so blöd, ja? Nicht mehr mit den Turnschuhen, aber mit anderen Dingen. Man ist total fixiert. Und wenn es diese Frau nicht ist, obwohl es ja gar nicht nach Gottes Ordnung geht, und wenn es das nicht ist, und wenn ich das Geld nicht bekomme und wenn ich halt einen Bolzen drehen muss, ich muss das haben, das ist das Leben. Und Gott sagt, lass es. Das ist das Prinzip, Grenzen akzeptieren, sich nicht auf das wenig Verbotene zu konzentrieren. Also in überraschender Weise gehört zum Garten Eden nicht nur das segensvolle Arbeiten und Dienen, sondern eben auch das Grenzen akzeptieren. Schauen Sie, nehmen wir mal an, ich hätte einen Sportwagen, ich habe keinen. Mein Diesel, der knattert so gemütlich vor sich hin, ist kein Sportwagen. Ja, aber ich hätte einen. Und mein 10-jähriger Sohn würde sagen, Papa, gib mal deinen Ferrari her. Ich möchte mal über die Autobahn brettern. Dann ist es doch geradezu Ausdruck der Liebe und des Segens, wenn ich sage, auf keinen Fall. Da kommst du mir nicht mehr lebend heim und wer weiß, wenn du noch alles über den Haufen fährst. Also ist doch gerade Ausdruck der Liebe die Begrenzung, eben nicht das entgrenzte Leben. Hedonismus heißt Spaßmaximierung, egal was es kostet und wenn es zu Lasten von anderen ist. Das ist das Modell der Gesellschaft, mehr oder weniger. Insofern ist es gut, dass Gott uns vor bestimmten Dingen wie Lüge, Neid, Ehebruch, Geiz warnt, damit unser Leben gelingt. Und wir zum Segen für uns und andere werden dürfen, gerade weil wir die Ordnung Gottes akzeptieren. Wie katastrophal Vertrauensmissbrauch und über Grenzen fahren ist, das sehen wir doch. Welche Frau kann einem Mann noch vertrauen, wenn er sie immer wieder belügt und ihr untreu ist? Da wird das Innerste der Beziehung gestört und zerstört und muss mühsam wieder aufgebaut werden. Was für einen wunderbaren Segen hätte doch Adam sein können, wenn er in der Ordnung Gottes geblieben wäre. Was könnten wir doch unser Leben nicht vertrödeln, wenn wir in der Ordnung Gottes bleiben? Im Dienst Gottes, in der Bahn Gottes. Wenn wir nicht auf den Trick des Teufels hereinfallen, unser Leben dann mit irgendwelchen Grenzüberschreitungen vertrödeln. Mit Sünde belasten, zum Unheil, zum Unsegen. haben wir Verbote und Gebote schon einmal so gesehen, als Möglichkeit, Gottes Leben zu entfalten, als Segensquelle, als Chance, ihn zu ehren, indem wir ihm mehr glauben und gehorchen? Frank Buchmann sagt, wo wir horchen auf Gottes Wort, da redet Gott. Das ist ja in den Erkenntniskreisen gern. Man möchte gern, dass Gott redet, und manche horchen ja nicht richtig. Die wollen nicht wissen, was in der Bibel steht, und werden es deswegen auch nicht richtig erfahren. Aber hier auf der Langensteinbar Höhe, das ist ja unser Programm. Wir wollen in die Tiefe des Wortes Gottes. Aber Gott redet. Aber jetzt passen wir auf, Frank Buchmann. Nicht nur, wo wir horchen auf Gottes Wort, da redet Gott, sondern wo wir gehorchen, da handelt Gott. Und diesen zweiten Schritt machen wir manches Mal nicht. Wo wir gehorchen, da handelt Gott, da kannst du erleben, was in deiner Familie geschieht. Da kannst du erleben, dass dein Dienst gesegnet ist. Da kannst du erleben, was Bevollmächtigung durch Gott ist. Nicht nur hören, gehorchen. In den Bahnen Gottes, in den Lebensordnungen Gottes bleiben. Und ich will schließen mit einem Bericht, den ich vor etlichen Jahren einmal gehört habe. Das waren zwei, die haben mit Gott begonnen. Und dann irgendwie ist die Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Und dann ist alles kaputt gegangen. Er ist irgendwie ein Rockerclub, er hat sich eine Pistole besorgt, irgendwann mal illegal, fuhr mit seinem Motorrad, war mehr mit seinen Kumpeln unterwegs. Die Frau hatte den Verdacht, dass er es auch mit anderen Frauen hat. Irgendwann war sie in der Einsamkeit auch so weit, dass sie sich einen Geliebten angeschafft hat. Und dann kam diese Silvesternacht. Und nachts um drei, er wacht auf im Bett, im Ehebett, merkt, dass sie ist nicht im Bett und hört leise Stimmen nebenan. Und er hat gleich den Verdacht, die telefoniert mit ihrem Geliebten. Und voller Wut zieht er die Waffe, sie kommt zurück, er stellt sie zur Rede und sie streiten und dann schießt er. Und wo sie blutüberströmt im Ehebett zusammenbricht, wird ihm plötzlich klar, was er getan hat. Und auch bei ihr ist eine totale Veränderung. Er hat das Rückenmark getroffen, sie ist von da an querschnittsgelähmt. Und er fällt nieder und sagt, was habe ich getan, vergib mir und so weiter. Und noch während sie da blutend liegt, wollen sie einen Neuanfang machen, einander vergeben. Ich möchte dir vergeben, die ganze Sache mit anderen Frauen, und bitte du, vergib mir die Sache mit meinem Geliebten. Und weiß nicht, was ich noch alles gesagt habe. Aber jetzt hol schnell einen Arzt. Das hat er dann auch getan und er wurde natürlich verhaftet. Und sie hat dann im Krankenhaus nach ihm verlangt. Und das wurde dann auch gewährt, wahrscheinlich in Begleitung von Justizvollzugsbeamten. Und die Beziehung wurde ganz eng. Also es wurde zu einer Katastrophe, weil sie Gott und seine Wege verlassen haben. Eine Katastrophe. Aber an diesem Tiefpunkt des Lebens haben sie sich aufgemacht und wollten wieder in Gottes Spur gehen. Und er war für sie da und wunderbar alles. Und auch der Richter hat gemerkt, da ist wirklich was passiert und er bekommt die mildeste aller Strafen, 2 Jahre auf Bewährung. Und er schiebt sie heute noch mit dem Rollstuhl und sie gehen in der Spur Gottes. Sie ist immer noch querschnittsgelähmt, das hat der Herr nicht weggenommen. Aber wir sehen, was für eine Katastrophe, Wege Gottes verlassen. Das Lebensglück gesucht, Unheil, Unfrieden, kein Segen in der Spur Gottes. Und heute sind sie ein Segen auch für andere. Und das können wir auch werden. Wo wir hören wollen, redet Gott. Wo wir gehorchen, da handelt Gott. Wollen Sie das, dass Gott Sie benutzt? Stück weit Paradies auf Erden? Dann dürfen wir das tun. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich dazu zu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort Linien zeigst. Wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, du bist der Fürst des Lebens, ein Gott des Ja's, der Begegnung, der Beziehung, ein Gott, der will, dass Leben gelingt. Und du als unser Schöpfer und unser Herr weißt, wie Leben gelingt, dass wir dich brauchen und von dir abhängig sind und dass das das größte Glück ist, dich zu kennen, dir zu dienen. Du weißt, dass wir oft dumm sind und unser Glück und unser Heiling in Bahnen und in Wegen suchen, die deine Grenzen überschreitet. Dass wir glauben, dass wir Leben verlieren, wenn wir in deiner Spur gehen. Und danke, dass Umkehr möglich ist. Danke, dass es keine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Danke, dass es auch in diesem Raum keinen hoffnungslosen Fall gibt. Dass du jeden liebst, dich nach jedem sehnst und dich freust, wenn er zurückkommt und in der Spur des Lebens auf dem Weg des Lebens, auf dem Jesusweg geht und du ihn segnen kannst, bevollmächtigen kannst, zum Segen setzen kannst. Das ist dein Wille, dein Liebeswille für uns. Wir danken dir dafür und wir preisen und loben dich. Amen.